Herzlich willkommen zu Folge 251 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner. Heute haben wir den 19. April. Wir melden uns zurück aus der Osterpause und zugeschaltet heute aus Magdeburg ist Patrick Barners. Hallo, Herr Barners.
Hallo, Herr Klenner.
Ja, wir machen heute unsere Sendung quasi so ein bisschen fernmündlich, weil Sie noch einen Termin in Sachsen-Anhalt haben. Aber natürlich wird die Sendung trotzdem kunterbunt und sehr, sehr interessant. Und Sie beginnen gleich mit einem Interview zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von Ende März. Worum geht's da, Herr Barners?
Da geht es um das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen. Das ist für verfassungswidrig erklärt worden. Und da waren im Verfahren alle möglichen Organisationen und Wissenschaftler, auch als Sachverständige, gefragt, unter anderem das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg und mit zwei da eben federführenden Wissenschaftlern, Ralf Michels und Najma Yassari, habe ich über diese Entscheidung gesprochen.
Das wird ein sehr spannender Austausch, weil das Bundesverfassungsgericht zu den Ausarbeitungen dieser beiden Wissenschaftler auch im Urteil Bezug nimmt. Wir hatten zu der Entscheidung auch noch aus einer anderen Perspektive auch einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch vom Bonner Staatsrechtler Christian Hillgruber. Wer den lesen möchte, kann das tun mit einem kostenlosen FAZ Einspruch Probeabo. Das gibt es unter fatz.net/Einspruch testen. Und da kann man sich das dann angucken. Danach schauen wir dann in die USA. Das machen wir ja regelmäßig in Sendungen mit Patrick Barners. Da geht es sozusagen um eine weitere Stufe des Abtreibungsstreits.
Ja, ein neues Kapitel, das auch, wie ja immer bei diesem Thema, auch den Supreme Court jetzt erreichen wird, höchstwahrscheinlich schon in den nächsten Tagen. Es ist aber ausgegangen von einem einzelnen Richter in Texas, einem Bundesrichter, der mit Wirkung für die gesamten USA eine seit 2000 eigentlich bestehende Genehmigung zur Verwendung einer Abtreibungspille, also dieses Medikaments, dann jetzt aufgehoben hat, weil dagegen von Abtreibungsgegnern geklagt worden ist. Da ist die Aufregung natürlich groß. Es hat auch rechtspolitische Aspekte, dass eben so ein spezieller Richter da quasi ausgesucht worden ist, wo man schon vermutete, der wird so urteilen. Aber es ist natürlich auch inhaltlich, politisch durchaus dramatisch, wie man hier sieht, was so ein einzelnes, auch vorläufiges Urteil im einstweiligen Rechtsschutzverfahren schon für praktische Auswirkungen haben kann.
Ist auf jeden Fall ein emotionales Thema und ähnlich emotional wird es dann möglicherweise auch in unserem gerechten Urteil. Das kommt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, ist von Anfang April und beschäftigt sich damit, ob das deutsche Abstammungsrecht ausreichend die Bedürfnisse von Transsexuellen berücksichtigt. Danach gibt's dann noch, wie immer in den Folgen mit Patrick Barners, ein literarisches Gespräch. Da geht es um Freiheit oder Leben, Herr Barners.
Ja, und das ist dann gleich wiederum ja immer noch ein ziemlich emotionales Thema, weil es ein juristischer Sammelband ist, der so eine Art Bilanz der Diskussionen um die Pandemiebekämpfung zieht. Da ist ja häufig diese Alternative aufgemacht worden, geht der Lebensschutz absolut vor oder muss auch die Freiheit spazieren zu gehen und so weiter, die Freiheit keine Maske zu tragen, kann sie sich doch auch durchsetzen gegen die Lebens- und Gesundheitsschutzaspekte. Und darüber haben zwei Frankfurter Rechtswissenschaftler eine interessante Tagung veranstaltet, deren Ergebnisse man jetzt nachlesen kann.
Also viele emotionale Themen heute in der Sendung. Herr Barners und ich versuchen das mit unserer typischen Gelassenheit anzugehen und es ist thematisch sehr vielfältig. Aber jetzt freue ich mich erstmal auf Ihr Interview mit Herrn Michels und Frau Yassari. Das wird sicherlich ein spannendes Gespräch.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 29. März eine lange erwartete Entscheidung veröffentlicht. Da geht es um das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen aus dem Jahre 2017. Dieses Gesetz wurde dem Bundesverfassungsgericht vom Bundesgerichtshof vorgelegt, damit es dann auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft werden konnte. Und in dem veröffentlichten Beschluss, der am 29. März veröffentlicht wurde, hat der erste Senat nun tatsächlich entschieden, dass das Gesetz, so wie es im Gesetzbuch steht, verfassungswidrig ist. Wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, worin die Verfassungswidrigkeit besteht, aber natürlich vor allem auch, wie sie dann behoben werden kann, was der Gesetzgeber tun kann, um ein verfassungsmäßiges Gesetz zu machen, das möchte ich jetzt besprechen mit zwei Experten vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Und zwar Frau Professorin Nachman Yassari und Herr Professor Ralf Michels. Sie beide sind in Hamburg mir jetzt zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch für den FAZ-Einspruch-Podcast. Guten Tag, liebe Frau Yassari. Guten Tag, lieber Herr Michels.
Hallo.
Guten Tag, Herr Barners. Freut uns auch sehr.
Sie waren ja als Institut auch beteiligt an diesem Verfahren. Das Gericht hat Stellungnahmen eingeholt von den verschiedensten Organisationen, auch Behörden, die in der Praxis mit der Anwendung des Gesetzes befasst waren. Aber auch Sie als wissenschaftliche Institution im internationalen Privatrecht haben eben eine Stellungnahme abgegeben, die dann auch ausführlich zitiert wird in der Entscheidung und die Sie übrigens auch, das sage ich jetzt für unsere Hörer, in einer wissenschaftlich erweiterten Form veröffentlicht haben. Vielleicht fangen wir aber einfach mal mit dem Elementaren an, dass Sie uns erklären, ja, worum ging es eigentlich in dem Verfahren?
Also vielleicht ganz kurz zum Gesetz erstmal. Es ist so, dass in Deutschland vor 2017 schon das Mindestalter für die Eheschließung bei 18 Jahren lag. Es gab aber eine Dispensmöglichkeit ab dem 16. Lebensjahr, die nur sehr, sehr selten genutzt wurde. Im internationalen Privatrecht, also in der Behandlung ausländischer Ehen, also das heißt Ehen, die von Ausländern im Ausland geschlossen werden zum Beispiel, ist die Grundregel, dass dafür dann ausländisches Recht anwendbar ist. Nach deutschem internationalen Privatrecht ist das das Recht der Staatsangehörigkeit. Das bedeutet, dass etwa ein syrisches Ehepaar nach syrischem Recht heiraten kann. Und das bedeutet auch, dass es möglich ist, schon sehr viel jünger zu heiraten. Es gibt einen internationalen Kampf gegen diese sogenannte Kinderehe. Die kommt halt nach Deutschland in dem Zeitraum über die Flüchtlingswelle. Viele Geflüchtete kommen, davon sind einige jung verheiratet. Und es gibt große Proteste und der Gesetzgeber handelt relativ schnell, handelt auf zwei Ebenen. Er ändert das deutsche Recht, macht das deutsche Recht strikter und schafft die Dispensmöglichkeit ab, sodass man jetzt absolut 18 sein muss, um zu heiraten nach deutschem Recht. Gleichzeitig universalisiert er gewissermaßen diesen Grundsatz und sagt, ausländische Ehen, die vor dem 18. Lebensjahr geschlossen wurden, sind entweder aufhebbar, wenn ein Ehepartner mindestens 16 Jahre alt war, oder unwirksam, also als ob sie nie geschlossen worden wären, wenn einer der Ehepartner weniger als 16 Jahre alt war. Das führt dann dazu, dass Menschen, die also sich für verheiratet halten, die ganz normal durch die Prozedur gegangen sind, auf einmal in Deutschland erscheinen und als nicht verheiratet gelten. Der konkrete Fall, an dem sich vieles entzündet hat, war einer, in dem tatsächlich ein solches aus Syrien geflüchtetes Paar an der Grenze getrennt wurde und in unterschiedliche Lager gebracht wurde, weil die Behörden gesagt haben, es liegt keine Ehe vor und dann muss man die Minderjährige schützen hier in diesem Fall. Das hat der Gesetzgeber geregelt. Das haben die Wissenschaftler weitgehend für problematisch gehalten, weil sie gesagt haben, dass damit Schutzbedürfnisse, gerade auch diese minderjährigen Ehepartner, nicht genügend gewürdigt werden und die Einzelfallsituation nicht gewürdigt werden kann. Der Bundesgerichtshof hat sich geweigert, dieses neue Gesetz anzuwenden und hat es mit relativ vielen Begründungen dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt für diese Frage. Also nicht für die Frage, wie das deutsche Recht selbst mit deutschen Ehen umgehen soll, da ist dieses Mindestalter ganz unproblematisch, sondern für die Frage, ob es wirklich dem Interesse des Kindes und dem Schutz der Ehe entspricht, eine solche im Ausland früh geschlossene Ehe in Deutschland für unwirksam zu erklären.
Jetzt haben ja dann in dem Verfahren die befragten Sachverständigen Organisationen, und ich fand das ja eben doch interessant, dass etwa auch dann der Bund der Jugendämter sich da geäußert hat, aber auch Verbände von Psychologen und so weiter. Also weit überwiegend, mit Ausnahme, wenn ich das richtig sehe, der Nichtregierungsorganisation Terre des Femmes, wurde da ja, sei es jetzt als juristische Ansicht, sei es als eine Ansicht, was praktisch wünschenswert sei, geäußert, es solle eben abweichend von dem Gesetz doch eine Einzelfallregelung, nicht automatische Aufhebung und Nichtigerklärung aller Ehen, wo ein Partner statistisch dann normalerweise eben die Ehefrau jünger war als 16 Jahre bei der Eheschließung. Das soll nicht automatisch für nichtig erklärt werden, sondern es sei wünschenswert oder sogar juristisch gesehen dann von der Verfassung her eigentlich vorzuschreiben, eine Einzelfallprüfung zu machen. Diesem Wunsch ist jetzt aber das Bundesverfassungsgericht ja nicht gefolgt.
Also es ist zunächst mal natürlich so, solche Stellungnahmen holt das Bundesverfassungsgericht ein, nicht für die Verfassungsauslegung, sondern typischerweise, um bestimmte Sachinformationen einzuholen, zum Beispiel praktische Folgen, die eben die Jugendämter besonders gut kennen. Wir als Institut haben halt gesagt, wir kennen uns mit diesen praktischen Folgen nicht aus, wir können aber die Rechtsvergleichung sehr gut liefern. Wir können zeigen, wie es in anderen Ländern gemacht wird und was da passiert ist, und haben dann das getan. Es ist tatsächlich so, dass das Gesetz aus drei Gründen problematisch war. Der eine ist der, den Sie genannt haben. Das ist die Frage, dass keine Einzelfallregelung mehr möglich ist. Die zweite Frage ist die, dass es keine Folgewirkungen gibt, dass also die unwirksame Ehe so behandelt wird, als ob sie nicht geschlossen worden wäre und damit auch der Schutz aus der Ehe nicht mehr da ist. Und das dritte Problem ist, dass es den Ehepartnern nicht möglich ist, ihre Ehe bei Erreichen der Volljährigkeit zu bestätigen. Zum ersten Punkt hat das Gericht tatsächlich gesagt, dass es dem Gesetzgeber frei steht, hier eine Pauschallösung zu schaffen, also nicht im Einzelfall zu entscheiden, aus Gründen der Rechtssicherheit und auch, so sagt das Gericht jedenfalls, um den Minderjährigen selber ein mühsames Verfahren zu ersparen. Das kann man, glaube ich, in beide Richtungen sehen. Man muss aber natürlich auch sehen, dass das Verfassungsgericht nicht prüft, ob ein Gesetz gut ist oder schlecht, sondern eben nur, ob es mit der Verfassung vereinbar ist. Das heißt, das Gericht sagt damit nicht, dass eine Einzelfallprüfung falsch wäre, sondern nur, dass seiner Ansicht nach eine solche nicht von der Verfassung gefordert wird.
Es ist ja ein Thema, das moralisch großes Gewicht hat und wo dann auch die öffentliche Erörterung doch immer von einer gewissen Schärfe geprägt ist und ein eben auch moralisch Handlungsbedarf behauptet wird, indem man eben die Fragen, die Grundfragen als sehr, sehr klar hinstellt, wie sie möglicherweise auch auf einer sehr allgemeinen Ebene dann auch sind. Also, dass eine Ehe freiwillig eingegangen werden sollte und dass bei der Frage, wie freiwillig ist die Einzelfallentscheidung dann der Verlobten, die Ehe einzugehen, dann als ein äußeres Kriterium auch das Alter heranzuziehen ist, das wird ja jedenfalls von niemandem, der jetzt hier an diesem Verfahren beteiligt war, irgendwie in Zweifel gezogen. Und trotzdem ist es so, dass es in der, wenn auch Politiker sprechen über dieses Gesetz, dass da ja so eine gewisse Überdeutlichkeit im Ton einem auffällt. Also dieser Satz des damaligen Justizministers der Großen Koalition, Kinder gehören nicht vor den Traualtar, Kinder gehören in die Schule. Ja, da steckt ja sowas Suggestives drin, dem kann man eigentlich gar nicht widersprechen.
Also ich kann sagen, der Satz, Kinder gehören in die Schule, ist natürlich richtig. Und aus dem Mund eines Politikers erfüllt es vermutlich auch seinen Zweck. Aber hier geht es ja gar nicht darum zu sagen, soll eine Kinderehe geschlossen werden, sondern es geht hier darum zu sagen, es ist eine Ehe geschlossen worden zwischen Personen, die nach unserem deutschen Verständnis nicht ehemündig waren, aber die nach ihrem eigenen Recht wirksam geheiratet haben. Jetzt können wir das verurteilen, dürfen wir auch. Die Frage ist aber nicht, wie sehen wir das moralisch, sondern nehmen wir diese Ehe weg? Was hat das für Konsequenzen für dieses Paar? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und es gibt Menschen oder Gruppen oder eine Meinung, die sagt, wir müssen es wegnehmen, komplett, damit es abschreckend wirkt, damit diese Ehen nicht geschlossen werden. Und das ist ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen zu großzügig gedacht, dass das, was der deutsche Gesetzgeber vorgibt, irgendwo in einem Land, in dem solche Ehen geschlossen werden, eine Wirkung hat. Also wir können nicht in Deutschland ein Gesetz beschließen, in der Hoffnung, dass im syrischen Hinterland keine Ehen mehr geschlossen werden. Unsere Aufgabe in Deutschland ist doch zu sagen, wir haben hier eine Ehe, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und wäre es nach uns gegangen, hätte sie nicht geschlossen werden sollen oder dürfen. Aber sie ist geschlossen worden. Und jetzt müssen wir gucken, wie schützen wir eine Person, die vielleicht in eine Ehe gekommen ist, die sie nicht wollte, deren Autonomie zum Zeitpunkt der Eheschließung nicht berücksichtigt wurde, Stichwort freiwillig die Ehe eingehen. Das können wir ja gar nicht wissen, in welchem Umstand das passiert ist. Aber gehen wir davon aus, diese Ehe ist nicht freiwillig, weil aus unserem Kontext Freiwilligkeit bei einem gewissen Alter gar nicht gegeben sein kann. Jetzt müssen wir uns aber darum kümmern, dieser Person den Schutz zukommen zu lassen, den sie bei der Eheschließung vermisst hat.
Herr Michel, Sie haben gesagt, der Gesetzgeber könnte natürlich auch weitergehen und könnte eben sagen, die praktischen Argumente, vielleicht sogar auch juristische Argumente für Einzelfallentscheidung überzeugen uns bei nochmaligem Hinsehen dann eben doch, obwohl das Gericht nicht gesagt hat, es muss es unbedingt von Verfassungswegen geben. Aber zumindest muss es eben in zwei Punkten geändert werden, die von vornherein nichtige Ehe kann nicht so letztlich behandelt werden, als hätte es sie nie gegeben, sondern es muss Auffangmöglichkeiten auch juristischer Art da eben für den einen Partner gegenüber dem anderen dann eben geben können. So verstehe ich das in Analogie zur Auflösung einer Ehe durch eine Scheidung. Und der zweite Punkt ist dann der, dass wenn die Minderjährigkeit nicht mehr besteht, dass es eine andere Möglichkeit noch geben soll, trotzdem für dieses Paar Eheleute zu werden, als eine neue Ehe schließen zu müssen. Vielleicht sagen Sie aus Ihrer Sicht mal etwas dazu, zu diesen beiden Aufträgen, die es da jetzt gibt für den Gesetzgeber, ja, wie man das einzuordnen hat und wo da angesetzt werden könnte.
Ja, gern. Also wenn das Kindeswohl es schon erfordert, eben eine solche Ehe zu vernichten oder jedenfalls aufhebbar zu machen, dann muss das Kindeswohl auch da berücksichtigt werden, wo die Ehe schützt und muss also auch der minderjährige Partner geschützt werden, auch wenn die Ehe aufgehoben wird. Und wenn es darum geht, die eigenständige Entscheidung des minderjährigen Ehepartners zu schützen, und wenn wir das tun, indem wir ihm die Ehe versagen, dann müssen wir aus ähnlichen Gesichtspunkten ihm auch erlauben, die Ehe zu bestätigen, wenn er volljährig geworden ist. Folgt sozusagen ganz schön eigentlich aus den spezifischen Werten, die das Bundesverfassungsgericht da nennt. Das sind beides Regelungen, die der Gesetzgeber dadurch verfehlt hat, dass er eben diese vor dem 16. Lebensjahr geschlossenen Ehen als unwirksam bezeichnet hat. Und unwirksam heißt, als ob da nichts geschehen wäre. Und das heißt, daraus kommen keine Folgen in der Minderjährigkeit, gerade zu dem Zeitpunkt der Verletzlichkeit. Und die Bestätigungsmöglichkeit mit dem 18. Lebensjahr ist eben auch nicht gegeben. Dann hat man gesagt, dann sollen die halt wieder heiraten. Das eine Problem ist, die können gar nicht heiraten im Zweifel. Die brauchen nämlich Ehefähigkeitszeugnisse aus Syrien. Aber Syrien müsste damit bestätigen, dass sie unverheiratet sind. Das sind sie aber aus syrischer Sicht gar nicht. Es dürfte also schwierig sein, solche Zeugnisse zu bekommen. Und das zweite Problem ist, vielleicht will einer von denen gar nicht mehr heiraten. Vielleicht hat der Volljährige Mann gesagt, ich möchte diese Minderjährige nicht mehr, ich möchte jemanden anders heiraten, und dann bleibt sie schutzlos. Und das heißt, das sind beides Regelungen, die der Gesetzgeber treffen müsste. Er kann solche Dinge eigentlich relativ gut treffen, indem er eben die Ehe nicht als unwirksam behandelt, sondern als aufhebbar mit der Möglichkeit der Bestätigung. Dann kann man sich überlegen, ob die Bestätigung in einem Formalakt bestehen muss oder ob sie darin liegt, dass binnen eines Zeitraums von, sagen wir, 2 Jahren keiner von beiden die Aufhebung erfordert hat. Das kann man sich im Einzelnen dann nochmal überlegen. Das sind also Bestätigungsmöglichkeiten. Ja, und für die Wirkungen der Ehe ist es eben möglich, die Ehe, solange sie nicht aufgehoben ist, als bestehend zu behandeln. Und das heißt, dass eben dann die Ehewirkungen erscheinen oder eben alternativ, dass man daran denkt, dass man sie aufhebt, aber eben Scheidungsfolgen dran knüpft, wie Unterhaltsfolgen und ähnliche. Das Gericht deutet das so ein bisschen an und in der Richtung gibt es im Grunde auch schon Vorschläge. Also es kommt dann näher wieder an das Recht, wie es vorher war. Es ist aber, glaube ich, damit gut möglich, die Ächtung der Kinderehe auszudrücken, aber das nicht auf dem Rücken der Minderjährigen zu machen. Man muss ja auch nochmal sagen, ich wollte es nochmal darauf hinweisen, es wird manchmal die minderjährigen Ehe und die Zwangsehe gleichgesetzt, als ob jede Eheschließung vor dem 18. Lebensjahr notwendig unter Zwang geschehe. Das ist ja nicht richtig. Es entspricht auch nicht unserem Verständnis von Jugendlichen, denen wir durchaus zutrauen, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Auch das Bundesverfassungsgericht sagt glücklicherweise, auch die sehr früh geschlossene Ehe, solange sie freiwillig geschlossen wurde, fällt zunächst mal in den Schutzbereich des Grundgesetzes hinein. Man kann dann natürlich sagen, solche Ehen sollen nicht geschlossen werden und solche Ehen sollen wieder aufgehoben werden. Aber man kann das tun, ohne damit behaupten zu müssen, dass die Minderjährigen da gar keinen eigenen Willen hätten und systematisch immer da hineingezwungen worden seien. Das ist manchmal der Fall und manchmal eben nicht.
Frau Yassari, Sie hatten eben gesagt, dass der deutsche Gesetzgeber sich das natürlich auch genau überlegen soll, welche Wirkungen er eigentlich erzielen möchte und dass sozusagen auch seine Adressaten der Gesetze, die er erlässt, so habe ich das verstanden, jetzt nicht in erster Linie in anderen Ländern außerhalb Deutschlands sitzen. Jetzt ist aber in dem Urteil des ersten Senats ja doch dieser, wie mir scheint, dieser symbolische Aspekt auch so einer Signalwirkung eines solchen Gesetzes für die internationale Rechtsentwicklung doch relativ stark gemacht worden. Also da würde mich jetzt mal aus Ihrer Sicht eben auch als, wenn ich das so sagen kann, Rezeptionsforscher, die sich dann mit den praktischen Folgen solcher Gesetze im Rechtsvergleich und auch jenseits Deutschlands beschäftigen, würde mich mal Ihre Einschätzung dieses Punktes da im Urteil interessieren.
Also ich bin Juristin und ich denke, dass Jura sehr wichtig ist. Wenn ich jetzt Abgeordnete in einem Parlament wäre, würde ich vermutlich denken, dass das, was ich da mache, sehr wichtig ist und würde wahrscheinlich auch glauben, dass das, was ich da mache, über Deutschland hinaus eine Wirkung haben könnte. Ich glaube, das ist eine Selbstüberschätzung. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es in irgendeinem Parlament, also sagen wir mal in einem deutschen Parlament, wenn man ein Gesetz erlässt oder wenn Deutsche irgendwie ins Ausland gehen, sich darüber Gedanken machen oder in den Land, in das sie gehen, was für Gesetze für die Eheschließung bestehen. Also das ich bin selbst Iranerin, meine Eltern sind nach Österreich gezogen, haben sich, glaube ich, nicht informiert, wie die Gesetze dort waren. Ich bin selbst nach Deutschland gekommen als Juristin, habe auch nicht das Familienrecht erstmal geprüft, um herauszufinden, wie ich hier stehen würde. Also ich glaube, das ist eine Utopie, wenn ein deutscher oder ein französisches Parlament ein Gesetz erlässt mit dem Ziel, ein anderes Parlament zu erziehen zu einer bestimmten Art und Weise oder Menschen in einem anderen Land zu einem Verhalten zu bringen.
Sie haben in Ihrer Studie dann auch sich die Situation in Europa, in anderen Ländern angesehen und eben auch festgestellt, dass tatsächlich durch diese sogenannte Flüchtlingskrise eben auch in anderen Ländern ist gesetzgeberische Aufmerksamkeit und auch gesetzgeberisches Handeln bei dem Thema gegeben hat. Das können wir jetzt hier nicht ausbreiten, das kann man auch bei Ihnen nachlesen in der Untersuchung. Aber vielleicht könnten Sie doch mal so vielleicht so ein, zwei Stichworte nennen, mit was für einer Art von Empirie, rechtsvergleichender Empirie sozusagen in unserer unmittelbaren rechtsstaatlichen Umwelt wir es da zu tun haben.
Ja, gern. Wir haben also versucht, die Kollisionsrechte verschiedener Staaten zu untersuchen und gleichzeitig die empirischen Gegebenheiten zu untersuchen. Ich glaube, wir haben drei Dinge herausgefunden, insbesondere das erste. Das deutsche Recht ist dadurch besonders streng, dass es diese Unwirksamkeit anordnet. Die Unwirksamkeit, die eben dazu führt, dass keine Einzelfallprüfung möglich ist, dass keine positiven Schutzfolgerungen mehr da sind, dass keine Bestätigungsmöglichkeit da ist. Das ist in vielen anderen Rechtsordnungen anders. Da bestehen solche Folgen und da besteht die Bestätigungsmöglichkeit. Das Zweite, was der Rechtsvergleich ergeben hat, ist, dass solche harte Regelungen hochproblematisch sein können. In Dänemark haben wir einen Fall gehabt von einem Paar, das getrennt wurde und einen Selbstmordversuch begangen hat, woraufhin es ein Verfahren gegeben hat gegen die zuständige Ministerin, die diese ausnahmslose Trennung angeordnet hat, weil mehrere Menschenrechtsorganisationen auch gesagt haben, dass es menschenrechtswidrig, wie hier diese Paare auseinandergetrennt werden. Wir haben also diesen empirischen Befund, dass das häufig schädlich sein kann. Der dritte rechtsvergleichende Befund ist, glaube ich, dass solche Gesetze relativ wenig Wirkung getätigt haben. Terre des Femmes bemängelt im Grunde ganz konsequent, dass das Gesetz sehr wenig in Deutschland durchgesetzt wird. Das sehen wir im Ausland auch. Die Behörden wollen nicht in Paare eingreifen, sofern diese Paare glücklich funktionieren. Die Behörden sind häufig froh, dass diese geflüchteten Menschen wenigstens einander haben. Und das sehen wir empirisch, glaube ich, auch in dem europäischen Rechtsvergleich, dass das einfach ein Gesetz ist, dass diese ausnahmslose Trennung solcher Paare oder die Aufhebung dieser Ehen einfach nicht in deren Interesse ist und aus der Behördensicht eben auch, selbst wenn es sich durchsetzen ließe, pauschal, gar nicht attraktiv erscheint. Und das ist, glaube ich, schon eine Situation, in der der Rechtsvergleich ganz informativ sein kann. Fürs Bundesverfassungsgericht war es jetzt ganz interessant, da haben wir uns auch gefreut. Es ist ja in der Grundrechtsprüfung so, dass das Gericht prüfen muss, ob eine bestimmte Maßnahme notwendig ist und ob sie angemessen ist. Und man kann sagen, sie ist dann nicht notwendig oder sie ist dann nicht angemessen. Das sind verschiedene Prüfungspunkte. Wenn sich herausstellt, dass andere Rechtsordnungen ähnliche Ergebnisse erzielen mit weniger einschneidenden Maßnahmen. Denn dann wäre die einschneidende Maßnahme des deutschen Rechts nicht erforderlich. Und das ist der Punkt, in dem das Bundesverfassungsgericht sich auf unsere Studie bezogen hat und gesagt hat, das zeigt, dass man es nicht so streng machen muss wie der deutsche Gesetzgeber. Und da hat also die Rechtsvergleichung, unsere Grundlagenforschung hier eine ganz praktische Implikation. Das ist ganz schön zu sehen.
Und vielleicht kann man auch nochmal im größeren Kontext des internationalen Privatrechts auf eine Sache hinweisen. Wir haben ja ein Bestreben in der Europäischen Union, zumindest auf der Ebene des Kollisionsrechts, also die Ermittlung des anwendbaren Rechts, zu einer Harmonisierung zu kommen. Das heißt, wir wollen, dass in der EU, egal an welches Gericht man sich wendet, diese Gerichte das gleiche Recht anwenden. Und das ist verwirklicht zum Beispiel im Bereich des Erbrechts. Da gibt es eine Verordnung, die sagt, welches Recht zur Anwendung kommt, unabhängig davon, ob man in einem französischen oder in einem deutschen Gericht es in diesem Fall anhängig macht. Das gilt auch für das Scheidungsrecht etwa oder auch für das Unterhaltsrecht für die Länder der EU, die das ratifiziert haben. Das heißt, wir haben eine Harmonisierung und das führt dazu, dass wir in Europa bestimmte Sachverhalte gleich behandeln. Und ein Bereich, das da ausgeklammert ist, ist eben die Eheschließung. Und die Eheschließung ist in Europa nicht harmonisiert. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem, die Situation, in der unterschiedliche Normen gelten dafür. Jetzt haben wir ja auch in diesem Kollisionsrechtsvergleich gesehen, dass die gerade bei der Eheschließung und die Wirksamkeit von Ehen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Das heißt, wir haben in der EU Paare, die in bestimmten Ländern verheiratet sind und in anderen Ländern es nicht sind. Und da wir sehr mobil sind, können wir einfach über die Grenze gehen. Und jetzt bin ich nicht mehr verheiratet. Und diese Situation muss man auch berücksichtigen, wenn man in einem Parlament sich überlegt, welches Gesetz erlasse ich und was für eine Wirkung das hat.
Ich bin sicher, dass Sie sowieso als Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht jetzt ja auch wieder gefragt werden, wenn die Gesetzgebungsberatungen nochmal losgehen. Und zum gegebenen Zeitpunkt, denke ich, werden wir aber von der FAZ und vom FAZ-Einspruch-Podcast dann vielleicht auch gerne nochmal bei Ihnen nachfragen, damit eben wir auch auf Ihren Sachverstand zurückgreifen können und einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass das nächste Gesetz dann ein bisschen besser gemacht ist. Wir haben jetzt schon ziemlich lange sehr ausführlich geredet und könnten sicherlich noch viel weiter ins Detail gehen, aber das müssen wir jetzt aufschieben. Es wird auch in der FAZ hoffentlich recht bald auch noch einiges zu lesen geben. Zu dem Thema für heute danke ich Ihnen beiden aber sehr hier für dieses ausführliche Gespräch, liebe Frau Jassery und lieber Herr Michels.
Ja, sehr gerne.
Vielen Herzlichen Dank.
Es ist mittlerweile 10 Monate her, als der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Fall Dobbs gegen Jackson sein Grundsatzurteil im Fall Roe gegen Wade aufgehoben hat. Es war ja das Urteil von 1973. Damals hatten ja die Verfassungsrichter in den USA ein Recht auf Abtreibung in der US-Verfassung gefunden. Diese Entscheidung war immer umstritten, sowohl unter konservativen als aber auch unter liberalen Juristen. Und Jahrzehnte danach hat dann eben vor 10 Monaten der Supreme Court diese Entscheidung aufgehoben und nun steht es den Bundesstaaten frei, das Abtreibungsrecht zu regeln, wobei es da ein sehr großes Spektrum gibt zwischen völliger Freigabe bis hin zum Verbot. Und jetzt gibt es sozusagen eine neue Wendung in der ganzen Rechtssache rund um das Thema Abtreibung. Herr Barners, worum geht's da genau?
Da hat am 7. April das Bundesbezirksgericht in Armadillo in Texas eine Entscheidung verkündet und den Vertrieb eines bestimmten Medikaments, das zur Herbeiführung von Abtreibungen verwendet wird, untersagt. Das heißt Mifepriston, heißt dieser Wirkstoff. In Deutschland wird er übrigens auch vertrieben, ist sogar sehr gängig unter dem Namen Mifegyne bekannt. Es ist der Wirkstoff, der in der bekannten Abtreibungspille RU486 in unseren Breiten steckt. Und es ist eben auch in den USA das am weitesten verbreitete medikamentöse Mittel. Dieses Bundesbezirksgericht, das ist ein einzelner Richter namens Matthew Kaczmarek und der hat nun auf die Klage eines Ärztevereins, der sich da in Armadillo gegründet hat, die Genehmigung der zuständigen Behörde, der Food and Drug Administration in Washington aus dem Jahr 2000 mit einstweiliger Anordnung außer Kraft gesetzt. Dagegen ist dann die Behörde in Berufung gegangen und schon 5 Tage später das zuständige Berufungsgericht in New Orleans diese Anordnung dann teilweise aufgehoben. Und zwar insoweit sie sich auf die ursprüngliche grundsätzliche Genehmigung des Medikaments aus dem Jahre 2000 bezog. Ausgesetzt bleiben aber auch nach diesem Beschluss des Berufungsgerichts bestimmte Erleichterungen, die die Behörde dann später verfügt hatte, 2016 und 2021. Wiederum 2 Tage später, bereits am 14. April, gab es dann die erste Aktion des Supreme Court hier in diesem Verfahren. Der für das wiederum dieses Berufungsgericht in New Orleans zuständige Richter im obersten Gerichtshof, das ist der sehr konservative Samuel Alito, der hat zunächst einmal einen Aufschub verfügt, allerdings nur bis sich dann sein eigenes Gericht eben in diesem Eilverfahren mit der Sache befassen wird. Das wird dann in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich geschehen.
Damit hat das Ganze natürlich wieder eine ziemlich hohe Flughöhe erreicht. Wenn man jetzt mal sozusagen nochmal zum Anfang zurückgeht, da fragt man sich ja so ein bisschen, ist das jetzt eigentlich Zufall, dass der Fall in Texas seinen Ausgang genommen hat?
Nein, das ist überhaupt kein Zufall. Das ist eben so, dass solche Kläger dann im Grunde auch kein Hehl draus machen, aber auch nicht draus machen können, dass sie schauen, wo kann man eine solche Klage einreichen, weil man eben mit Wohlwollen beim zuständigen Gericht rechnet. Und da kommt dann in Texas, hier in diesem Gerichtsbezirk noch hinzu, dass der aufgeteilt ist nochmal in Unterbezirke. Und in diesem einen Unterbezirk, wo die Klage eingereicht wurde, da gibt es eben auch wirklich nur diesen einzelnen Bezirksrichter. In anderen Bezirken könnte es einem noch passieren, da wären vielleicht auch alle oder die meisten dann von Republikanern eingesetzt worden. Da würde man bei sowas ja immer erstmal drauf gucken. Aber dann wäre es immer noch ein Moment des Zufalls, welcher Richter dann nach dem internen Geschäftsverteilungsplan zuständig wäre. Hier wusste man eben, dass bei diesem Richter Kaczmarek die Klage landen würde. Und der ist eben gerade bei diesem Thema ohnehin auch sozusagen bereits aktenkundig, weil er zum Teil in Publikationen, aber insbesondere auch bevor er Richter wurde, durch rechtspolitisches Lobbyengagement. Er war nämlich angestellt als Jurist bei einer konservativen Organisation, die im Grunde auch hauptsächlich solche Musterprozesse betreibt. Und daher konnte man ziemlich sicher sein, und so ist es dann ja auch gekommen, wie er urteilen würde. Und dann kommt noch hinzu, warum geht man mit einer solchen Klage sowieso eben zum Beispiel nach Texas? Da weiß man dann eben auch, dass das zuständige Berufungsgericht, das ist das Gericht für den Fifth Circuit, also für den fünften dieser Gerichtskreise, in die das Staatsgebiet der USA eingeteilt ist. Dieses Gericht ist zuständig für die Bundesstaaten Texas, Mississippi und Louisiana, also sozusagen für den ganz dunklen Süden. Und da ist es so, dass wegen der Üblichkeiten im Nominierungsverfahren bei den Richtern traditionell in diesem Gericht eben die Mehrheit von den Republikanern nominiert worden ist, der Gerichtsmitglieder. Derzeit sind es 16 Richter, die dem Gericht angehören, und da sind eben 12 von den Republikanern nominiert und nur 4 von den Demokraten.
Jetzt ist natürlich so eine strategische Prozessführung, muss man sagen, auch dass man sich quasi den Gerichtsort aussucht, das muss man schon, glaube ich, fairerweise dazu sagen, ja auch in anderen Staaten durchaus üblich, also auch in Deutschland haben wir es ja zum Beispiel so, dass in Presseverfahren immer wieder auch ganz gezielt Anwälte analysieren, wie ist denn die Rechtsprechung in bestimmten Gerichten bisher gelaufen, und sich dann eben auch die Gerichte so aussuchen, dass eben ihr Fall auch möglichst viel Erfolg hat. Trotzdem ist das natürlich jetzt in den USA auch in diesem Fall nochmal eine, ja, man kann sagen, ziemlich krasse Konzentration einfach von so strategischer Prozessführung und auch von der Möglichkeit. Die andere Frage ist ja dann immer, machen die oberen Instanzen mit? Also in dem Fall auch der Supreme Court. Gehen Sie davon aus, dass der Supreme Court das tatsächlich dann auch aufgreifen wird und dann eben die Möglichkeiten zur Abtreibung abermals einschränken wird?
Es ist hier in diesem Fall sehr interessant, dass diese Initiative, diese rechtspolitisch-strategische Initiative hier mit so einem Musterprozess wieder so einen Dominoeffekt in Gang zu bringen und auch sehr schnell dann ja eigentlich ist zu erzwingen, dass sich auch der Supreme Court damit befasst, dass das auch auf Skepsis gestoßen ist in den rechtspolitischen Kommentaren von Leuten auf der konservativen Seite. Viel geteilt wurde in den vergangenen Wochen eine Serie von Blogartikeln eines Juristen namens Adam Unikowski. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Antonin Scalia, dem verstorbenen früheren konservativen Flügelmann und Exponenten am Supreme Court. Und der hat also schon die Klage und dann jetzt beide Urteile, insbesondere eben auch diesen Beschluss der ersten Instanz, eben zerpflückt und hat die These, eigentlich kann der Supreme Court das nicht durchgehen lassen, sofern den dortigen Richtern eben nicht nur an einem Ausgang eben gelegen ist, wo dann das Abtreibungsrecht weiter eingeschränkt wird, sondern soweit die wirklich ihren rechtspolitischen Grundsätzen treu bleiben. Und zu diesen rechtspolitischen Grundsätzen gehören dann eben doch auch bestimmte Verfahrensregeln, Fragen richterlicher Zurückhaltung und Gewaltenteilung. Und da sagt eben Unikowski, dass diese Klage eigentlich eben auf so tönernen Füßen steht, dass im analogen Fall, es wäre jetzt eine linke Lobbygruppe, zum Beispiel von Umweltschützern, die einen ähnlichen Musterprozess anstrengen würden, dass da alle Konservativen sich dann einig wären, dass sowas auf keinen Fall Erfolg haben dürfe.
Ja, das ist ja sehr spannend, weil es ist ja so, dass Scalia wirklich einer der ganz polarisierenden Juristen in den USA immer war und ja ein starker Gegner dieser Abtreibungsentscheidung aus den 70er Jahren war, aber immer auch betont hat, dass seine rechtliche Überzeugung eben nichts mit seiner religiösen oder politischen Überzeugung zu tun habe. Argumentiert denn sein Mitarbeiter jetzt quasi da in ähnlicher Weise? Das hört sich ja erstmal so an, weil er ja schon finde ich, da auch dann, wie Sie jetzt gesagt haben, eine differenzierte Perspektive einnimmt und eben auch sagt, naja, bei einer linken Gruppe würde man das so nicht durchgehen lassen.
Ja, genau. Also da kommt das zusammen, dass er das eben sagt, so wie das Scalia selber ja auch immer wieder gesagt hat. Man muss dann auch, wenn natürlich gelegentlich oder von außen betrachtet vielleicht sogar häufig politische Intuitionen und Ziele dann auch mit dem juristischen Ergebnis zusammentreffen. Man muss eben doch auf der Innenseite der richterlichen Entscheidung eben beides strikt trennen und dann eben auch damit rechnen, gegen seine eigenen Überzeugungen zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Und hier ist es so, diese prozessrechtliche, also in Anführungszeichen formale Seite der Sache, da kann eben Junikowski auch darauf verweisen, dass da wichtige Entscheidungen des Supreme Court eben auch von Scalia verfasst oder mitgeprägt worden sind. Und zwar geht es da um die Frage der Zulässigkeit. Und zwar ganz konkret dann um die Frage, ist überhaupt eine Klagebefugnis gegeben. Da ist es so, dass die Verfassung der USA in ihrem Artikel 3 über die Gerichtsbarkeit den Satz enthält, ja, die Bundesgerichte sind zuständig für alle Cases and Controversies, heißt es dort. Da würde man erstmal denken, ja, das versteht sich ja fast von selbst, worüber sollen die sonst entscheiden, wenn nicht über Fälle? Und diese Bestimmung ist aber vom Supreme Court sehr restriktiv ausgelegt worden. Also, dass sozusagen überhaupt ein Fall gegeben ist, mit dem sich die Gerichte befassen dürfen, da gilt dann eben, da kann nicht jeder kommen und sagen, ich reiche erstmal Klage ein und dann muss das entschieden werden. Und insbesondere muss auch eine persönliche Betroffenheit gegeben sein. Man muss eine konkrete Verletzung geltend machen, der dann abgeholfen werden kann durch ein entsprechendes Urteil. Und hier sagen dann die Kritiker dieser Kläger, dass eigentlich diese Ärzte die Verabreichung und Verschreibung und Genehmigung eines Medikaments klagen, dass sie selber ja gar nicht in ihrer eigenen Praxis einsetzen, weil sie keine Abtreibung vornehmen, dass es denen eigentlich an der persönlichen Betroffenheit überhaupt Klage erheben zu können fehlt.
Diese persönliche Betroffenheit als Zulässigkeitsvoraussetzung, die kennen wir ja auch im deutschen Recht. Also gibt ja immer wieder auch im deutschen Recht Verfahren, wo genau das die Voraussetzung ist, damit überhaupt eine Klage verhandelt werden kann. Das scheint ja jetzt erstmal dann durchaus ein Argument zu sein, ne? Dass wenn die doch eigentlich Abtreibungsgegner sind, also diese Abtreibungspille auch gar nicht verschreiben, dass sie dann auch nicht betroffen sind.
Ja, das ich glaube schon, dass das auf sozusagen alltagspraktischer Sicht eigentlich ziemlich einleuchtend ist. Die persönliche Betroffenheit wird natürlich trotzdem behauptet, aber es ist dann eine Betroffenheit, die sich sozusagen nur im Umweg herstellt, also konkret machen die Ärzte geltend, dass es sein kann, dass dann eine Patientin, die eben dieses Medikament verwendet hat und die dann Nebenwirkungen erleidet, von denen behauptet wird, gegen die werde eben nicht genug vorgebeugt, unter der jetzigen Genehmigung für das Medikament, dass also eine Patientin, die dann unter solche Nebenwirkungen erleidet, sich dann an einen der Ärzte wenden könnte, die zu dieser klagenden Gruppe gehören, ja, und dann müssten die sich damit beschäftigen, dann kann man sagen, ja gut, dann bekommen sie ja auch etwas zu tun, dann können sie dieser Patientin helfen, aber sie sagen, ja, und außerdem wird aber dadurch dann unsere Fähigkeit sozusagen die anderen Patienten leiden, dann müssen wir uns erst um diese Patientin kümmern und nicht um andere. Also da sieht man schon, glaube ich, das kann man auch aus der großen Entfernung sagen, wie künstlich hier eigentlich argumentiert wird, um diese ziemlich restriktiven Zulässigkeitshürden zu überspringen. Und wenn man sich das mal überlegt, hieße das ja, dass eigentlich überhaupt jede derartige Genehmigung eines Medikaments dann grundsätzlich von jedem Arzt in den USA oder vielleicht auch jeder Krankenhausangestellten gerichtlich angegriffen werden könnte, weil dann ja immer gesagt werden kann, ja, hier ist noch so ein Restrisiko Und deswegen könnte das irgendwann auch unser Krankenhaus betreffen.
Dann wird zumindest der Anwendungsbereich dann potenziell in der Tat sehr groß. Ja, das kann man wohl so sagen. Ich würde gern noch mal mir diese Entscheidung vom Berufungsgericht ein bisschen näher angucken. Sie hatten das ja am Anfang schon so ein bisschen erklärt, wie eben da jetzt auch der Verlauf so war. Und man muss ja sagen, dass das Berufungsgericht die einstweilige Anordnung von diesem Einzelrichter schon auch teilweise aufgehoben hat. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, na ja, da scheint dann schon so der Geist des Kompromisses auch vorzuherrschen. Würden Sie das auch so sehen oder sagen Sie, na ja?
Ja, der Augenschein, also der politische Augenschein spricht schon dafür, weil man auch einem solchen Berufungsgericht oder Kammer, die dann dafür eben in dem Fall zuständig war, so ein Dreierpanel, den wird man auch durchaus zutrauen müssen. Ich will gar nicht von Unterstellen sprechen, dass sie ein bisschen eben auch an der Wirkung ihrer eigenen Beschlüsse interessiert sind. Und sie haben eben zumindest etwas besonders Krasses beseitigt, was eben sozusagen ganz augenfälligerweise die Entscheidung der ersten Instanz so zweifelhaft machte. Und das war dieses Aufheben eben von etwas, was 23 Jahre lang eben unbeanstandet gegolten hat, dass man sozusagen so spät ansetzt und nach 23 Jahren dann sagt, jetzt muss man aber erstmal prüfen, ob da die Behörde eigentlich richtig beraten war und richtig vorgegangen ist. Das klingt eben doch auch für juristische Laien so ein bisschen dubios. Und insofern kann man zumindest sagen, es ist die Entscheidung des Berufungsgerichts wirkt moderater, insoweit sie diese Prüfung dann und auch ihre eigenen Maßnahmen der vorläufigen Aussetzung dieser Behördengenehmigung eben beschränkt auf jüngere Ergänzungen eben dieser Genehmigung, wo man dann vielleicht sagen kann, ja, das ist da sozusagen ist der Zeitraum noch nicht abgelaufen, in dem man vernünftigerweise sich das ansehen kann. Es handelt sich auch dabei aber, und dann da kommt man eben dann doch wieder so etwas ins Grübeln, wie weit es in der Praxis dann her ist mit dem Kompromisscharakter hier dieses Beschlusses. Es sind eben doch dann ziemlich weitgehende Folgen, jetzt auch aus diesem quasi Zwischenbescheid des Berufungsgerichts. Denn die Food and Drug Administration hatte zum Beispiel eben die Erlaubnis ausgedehnt, das Medikament also auch zu vertreiben an Patientinnen, die in der 8. bis 9. und 10. Schwangerschaftswoche sind. Jetzt ist es wieder eingeschränkt, dass man es nur in den ersten 7 Wochen anwenden darf. Da wissen viele Frauen aber ja noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Das ist also, wird doch in der Praxis eine erhebliche Einschränkung der Benutzung sein. Noch drastischer sogar dann, dass es wieder nötig sein wird, wie es allerdings bis 2021 auch nötig war, zum Arzt in die Praxis zu gehen und sich dort das Medikament abzuholen, nachdem es entsprechend dort verschrieben worden ist. Es genügt also nicht mehr, es sich mit der Post zustellen zu lassen. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch noch eine interessante mögliche Weiterung. Das Berufungsgericht hat nämlich auch im Sinne der Kläger einen Verstoß bejaht gegen ein sehr altes Bundesgesetz aus dem Jahr 1873, den sogenannten Comstock Act, der reglementiert und verbietet eben die Verbreitung insbesondere von empfängnisverhütenden Mitteln, auch von Literatur zu diesen Themen und ausdrücklich auch von Mitteln, die für illegale Abtreibungen geeignet sind. Und da hat eben das Gericht hier gesagt, ja, dieses Medikament kann ja für illegale Abtreibungen eingesetzt werden, also fällt es auch unter dieses Verbotsgesetz und darf sozusagen auch unabhängig von der Verordnungslage darf nach diesem Gesetz sowieso überhaupt nicht mit der Post verschickt werden.
Ja, das finde ich gut, dass Sie das jetzt mal so detailliert erklärt haben, weil es ist ja oft auch so, in der deutschen Berichterstattung wird dann ja immer so gesagt, es ist jetzt ganz streng oder es ist total liberal, je nach politischem Standpunkt. Und man muss sich das dann eben schon auch so im Detail angucken, weil das zum Beispiel man, um so eine Abtreibungspille zu bekommen, einen Arzt aufsucht, ja, das ist ja auch in vielen anderen Ländern der Welt vorgegeben. Und da spricht ja möglicherweise aus Perspektive der betroffenen Frau auch einiges für. Also man muss sich das, glaube ich, dann wirklich immer im Detail angucken. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass Sie das jetzt mal so aufgeschlüsselt haben. Mich würde jetzt ein Punkt noch zum Schluss interessieren, Herr Barners, weil Sie ja das amerikanische Recht immer viel, viel ausführlicher verfolgen, als ich das tue. Wie wird jetzt der oberste Gerichtshof damit umgehen? Also ich meine, wir kennen das ja auch vom Deutschen Bundesverfassungsgericht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man eben sagt, man das Gericht will jetzt wieder eine Grundsatzentscheidung treffen. Es gibt aber auch manchmal gerade ein Bestreben des Gerichts, sich nicht in eine Kontroverse hineinziehen zu lassen. Jetzt ist das ja in den USA alles unglaublich politisiert. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, dass der Supreme Court sagen könnte, naja, in den Streit lasse ich mich jetzt nicht abermals hineinziehen?
Ja, eigentlich gibt es da ein ziemlich reiches Repertoire von Mitteln, mit denen so eine Entscheidung dann verzögert werden kann, indem sie erst einmal wieder zurückverwiesen wird. Hier scheint mir das aber deswegen unwahrscheinlich, weil es nicht nur diese eine Entscheidung des einen Bezirksgerichts gibt, die jetzt auf dem Weg über das Berufungsgericht schon in Washington gelandet ist, sondern auf der Gegenseite haben demokratisch regierte Bundesstaaten ihrerseits in einem anderen Bundesstaat, also ganz weit weg von Texas, nämlich im Bundesstaat Washington an der Westküste, bei einem dortigen Bezirksgericht eine vorsorglich und dann eben gleichzeitig eine Entscheidung erwirkt, genau mit dem gegenteiligen Ergebnis. Die haben das Gericht gebeten festzustellen, dass eben die Food and Drug Administration sogar verpflichtet ist, weiter eben diese Genehmigung aufrecht zu erhalten. Und die Behörde muss ja wissen, woran sie sich halten soll. Diese Entscheidung, obwohl sie von einzelnen Gerichten gefällt werden, gelten dann eben prinzipiell für das gesamte Gebiet der USA. Und es ist ja auch klar, die Behörde muss ja auch ihrerseits sowieso für die gesamten USA ihre Verfügungen treffen. Und ich glaube, weil hier eben diese beiden einander widersprechenden Entscheidungen der unteren, ganz unteren Instanz eben im Raum stehen, wird höchstwahrscheinlich der Supreme Court nicht umhin kommen, da selber Stellung zu beziehen.
Das spricht dafür, dass das Thema uns auch im Einspruch-Podcast nochmal beschäftigen wird. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und werden dann natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer wieder informieren.
Unser gerechtes Urteil kommt heute aus Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es betrifft das deutsche Abstammungsrecht und ist Anfang des Monats bekannt gegeben worden. Herr Klenner, worum ging es dabei?
Es ging um einen Transsexuellen, der als Frau geboren wurde und dann aufgrund seiner Transsexualität gerichtlich als Mann anerkannt wurde. Und nach dieser gerichtlichen Anerkennung hat er seine Hormonbehandlung abgebrochen und wurde dann wieder gebärfähig, wie es ja sozusagen auch seinem ursprünglichen Geschlecht als Frau entsprochen hat. Daraufhin kam es dann zur Geburt eines Kindes und der Transsexuelle wurde dann als Mutter des Kindes in die Geburtsurkunde eingetragen, weil er das Kind ja auch geboren hatte. Damit war er nicht einverstanden, er wollte als Vater eingetragen werden.
Und warum hat das Standesamt diesen Eintrag nicht vorgenommen?
Na, das Standesamt war einfach sehr, sehr unsicher. Das ist ja nun auch wirklich, muss man sagen, wenn man sich so vorstellt, man ist so ein einfacher Standesbeamter, einfach ein sehr schwerer Fall, ne? Wenn da jemand kommt, der eben gerichtlich anerkannt ein Mann ist, aber eben ein Kind geboren hat, was soll er da machen? Und dann hat das Standesamt eben das Amtsgericht Schöneberg gefragt, was soll man denn da machen? Und die haben entschieden, dass eine Eintragung als Mutter vorzunehmen ist. Und zwar haben sich die zuständigen Richter da eben die Normen im BGB angeguckt. Da gibt es einmal ja eine Bestimmung, dass die Mutter die Frau ist, die das Kind geboren ist, und der Vater der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet war, die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Da merkt man jetzt schon, die beiden Normen passen auf den Fall beide nicht so 100%. Es gibt dann noch das Transsexuellengesetz, und das sieht in der jetzt noch geltenden Fassung vor, dass das neue Geschlecht bei so einer Umwandlung des Geschlechts die Rechtsbeziehung von Eltern und Kind nicht ändern soll. Und daraus hat das Amtsgericht dann eben geschlossen, naja, in dem Fall ist der Eintrag als Mutter vorzugswürdig. Das hat auch in allen Instanzen gehalten. Auch der Bundesgerichtshof hat gesagt, es ist in Ordnung, hier an die biologischen Tatsachen anzuknüpfen. Und daraufhin ist dann eben diese transsexuelle Person zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg gegangen. Und Ziel war eben, dann doch noch als Vater eingetragen zu werden.
Und war denn diese Person mit diesem Ansinnen erfolgreich?
Nee, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat entschieden, dass das deutsche Abstammungsrecht, was eben in dieser Zusammenschau aus BGB und transsexuellen Gesetz dann eben zu der dargelegten Wertung kommt, das nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Das ist ja der sozusagen Maßstab, der dann auch in Straßburg entscheidungserheblich ist. Es ging übrigens auch noch einer anderen Person so, die war als Mann geboren und wollte als Mutter eingetragen werden, war auch nicht erfolgreich, weil sie hatte das Kind eben nicht geboren. Die Richter haben die beiden Fälle dann zusammen beraten, weil es eben beides um das deutsche Abstammungsrecht in Zusammenwirkung mit Transsexualität ging.
Und warum wurde in beiden Fällen dann in dieser jeweiligen Sprachregelung, Verfügung da der Behörden kein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gesehen?
Die Richter haben sich einfach die Normen, die es in der Europäischen Menschenrechtskonvention gibt, eben angeguckt. Es gibt einmal Artikel 8, den Schutz des Privat- und Familienlebens. Und da wurde eben gesagt, dass nur dann ein Eingriff zulässig ist, wenn er gesetzlich vorgesehen und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Das steht auch so in diesem Artikel 8 drin. Und die Bundesrepublik hatte dann eben argumentiert, beziehungsweise auch die Richter des Bundesgerichtshofs, dass es ja auch ein Recht des Kindes gibt, seine Herkunft zu kennen, und um dieses Recht des Kindes, seine Herkunft zu kennen, durchzusetzen, es zulässig ist, dass das Abstammungsrecht an die Biologie geknüpft ist. Ja, da hat der Bundesgerichtshof auch nochmal erklärt, wie er zu dieser These kommt. Also das war, wie gesagt, alles sozusagen die Vorinstanz. Und zwar ist es so, dass wenn ein Kind klären will, wer eigentlich sein biologischer Vater ist, dass das eben nicht funktioniert, wenn dann schon eine Vaterschaft des Transsexuellen, der ihn geboren hat, rechtlich besteht. Dann müsste das Kind nämlich diese Vaterschaft vorher anfechten und könnte erst danach diese Klärung vornehmen. Und da hat eben der Bundesgerichtshof gesagt, das ist unzumutbar für das Kind. Und diese Wertung haben die Straßburger Richter jetzt als vereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention angesehen. Hauptgrund ist, dass die Bundesrepublik hier einen großen Ermessensspielraum habe. Sie haben sich dann noch eine weitere Norm angeguckt, und zwar den Artikel 14 von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist die Norm, die sich mit dem Thema Diskriminierung beschäftigt. Und Diskriminierungsverbote sind ja immer so auszulegen, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Und hier ist es eben so, dass ein transsexueller Mann, der gebärfähig ist, ungleich zu einem biologischen Mann ist, der keine Gebärfähigkeit hat. Und auch deshalb gab es dann eben keinen Verstoß gegen Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Halten Sie denn dieses Ergebnis des Urteils für gerecht, und sehen Sie im Sinne unserer Rubrik dann auch darüber hinausgehend Aspekte sozusagen einer signalhaften Gerechtigkeit im Sinne von richtig gemacht vom Gericht?
Ja, ich halte das für gerecht. Mir ist klar, dass das Urteil polarisiert und dass es sicherlich auch Transsexuelle gibt, auch transsexuellen Verbände, für die dieses Urteil schwere Kost ist. Das kann ich auch verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube aber, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, was hatten hier eigentlich die Richter zu entscheiden? Und die hatten eben zu prüfen, ob ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vorliegt. Und da gibt es eben auch die Tradition, gerade in solchen Fragen, dass die Mitgliedstaaten einen großen Ermessensspielraum haben. Das haben die Straßburger Richter auch nochmal ausgeführt. Es gibt ja 46 Mitgliedstaaten des Europarates. Das ist ja die internationale Organisation, die den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte trägt. Und die Mehrheit der Mitgliedschaften knüpft eben die Elternschaft im Recht auch an biologische Tatsachen an. Ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eben nicht die Aufgabe, gesellschaftspolitische Fragestellungen quasi so für die Mitgliedstaaten vorzuentscheiden. Es gab bei früheren Entscheidungen, zum Beispiel zu LGBT-Rechten, immer mal wieder auch Kritik am Gerichtshof, dass der Gerichtshof das gemacht hätte. Gerade von osteuropäischen Mitgliedstaaten gab es da auch Kritik. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Gerichtshof auch aus dieser Kritik gelernt hat. Und Sie haben ja auch nach einer Signalwirkung gefragt. Also die Signalwirkung gibt es natürlich auch hier für die deutsche rechtspolitische Diskussion. Die Ampelkoalition hat ja schon angekündigt, dass sie das Abstammungsrecht überarbeiten möchte, um stärker auf die Interessen von Transsexuellen einzugehen. Wie genau, ist auch intern noch ein bisschen umstritten. Und natürlich bedeutet diese Entscheidung aus Straßburg jetzt nicht, dass so eine Reform unzulässig ist, aber sie rückt natürlich schon auch nochmal eben das Recht des Kindes, seine eigene Herkunft auch zu kennen, ohne dann eben eine juristische Vaterschaft nochmal anfechten zu müssen, auch in den Mittelpunkt. Und das wird sicherlich sehr spannend. Ein anderer spannender Punkt ist auch, dass die Straßburger Richter auch die Zuverlässigkeit des Personenstandsrechts im öffentlichen Interesse bejaht haben. Und auch das ist ja ein Thema, der immer wieder bei dem von der Ampel geplanten Selbstbestimmungsrecht, dass eben ein juristischer Geschlechtswechsel künftig gegebenenfalls einmal im Jahr möglich sein soll. Auch der wird ja immer wieder kontrovers diskutiert. Und ja, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Rechtspolitiker auch in Berlin diese Entscheidung nochmal mit Spannung lesen wird. In den Sendungen mit Patrick Barners gibt es ja traditionell auch immer einen literarischen Tipp in Kombination mit einem juristischen Werk, also ein Buch, was auch irgendwie einen Jurabezug hat. Und da geht es heute um das Suhrkamp-Taschenbuch Freiheit oder Leben. Das wurde in der FAZ auch gleich zweimal besprochen. Einmal von Christian Geier im Feuilleton und von René Schlott in den politischen Büchern. Jetzt wissen ja sozusagen die Leser der FAZ, dass es manchmal auch so ist, dass sich unsere Ressorts untereinander so ein bisschen freihändig nur abstimmen. Mich würde deshalb einfach mal Ihre Meinung interessieren, Herr Barners. Ist dieses Buch wirklich in besonderer Weise interessant oder hat vielleicht auch dieser reißerische Titel Freiheit oder Leben dazu geführt, dass wir es gleich zweimal besprochen haben?
Ja, René Schlott, der Historiker, der es im politischen Buch besprochen hat, hat tatsächlich auch eine kritische Anmerkung zu dem Titel. Und er sagt, ja, damit wird so ein verhängnisvoller Entscheidungszwang scheinbar suggeriert, dass es eben gar keinen Spielraum gäbe. Man muss sich entscheiden zwischen Freiheit und Leben. Insofern kann man auf den Gedanken kommen, dass auch der Suhrkamp Verlag sich mit dieser Anspielung letztlich auch auf eine Formel aus der Welt des Kriminalfilms Geld oder Leben so ein bisschen der Verführung nachgegeben hat, zu betreiben, was wir in unserer Branche Clickbait nennen, dass man also hingezogen wird durch die besonders raffinierte Formulierung einer Überschrift, hinter der dann beim echten Clickbait, was Sie natürlich in der FAZ nie finden werden, wo dann in der echten, im tatsächlichen Artikel dann das nicht dahinter steht. So ist es aber auch hier. Also es ist kein Clickbait. Der Titel ist durchaus gerechtfertigt und das schreibt Schlott auch in seiner Rezension, denn wir erinnern uns, diese Alternative Freiheit oder Leben wurde ja wirklich in vielen der normativ ansetzenden ethisch-juristischen Beiträge zur Pandemie als der Entscheidungsmaßstab, als die Entscheidungsfrage aufgestellt. Es ist ein Dilemma und der Witz eben des Buches besteht nun darin, dass dieses Dilemma auch auseinandergenommen wird. Es gibt Autoren, die Ansicht dann vertreten, ja, in bestimmten Situationen muss man sich auch entscheiden, muss man sich nicht, darf man sich nicht herumdrücken, muss eben mal die Freiheit, mal das Leben, vielleicht auch immer das Leben den Vorrang bekommen. Aber genauso gibt es Beiträge, die dann eben auch an dem Sinn dieser Unterscheidung zweifeln. Abwägung kann man noch als Stichwort einwerfen, ist ja auch das juristische Kern- und Alltagsgeschäft, was natürlich auch hier bei den Pandemie-Maßnahmen dann Anfang und Ende auch einer verfassungsrechtlichen Prüfung war. Hier ist sozusagen die Pointe des Buches, des Ansatzes, der Tagung, aus der es hervorgegangen ist und der Überlegungen der beiden Herausgeber Klaus Günther und Uwe Volkmann, dass häufig tatsächlich Abwägungen stattfinden zwischen Freiheit und Leben, zum Beispiel bei der Regelung des Straßenverkehrs, wo eben doch auch die tödlichen Unfälle nicht komplett durch entsprechende Regeln dann auf null reduziert werden. Und Günther und Volkmann sagen, diese Abwägungen bleiben auf manchen Gebieten dann latent. Und es wäre eigentlich ehrlicher und der Klarheit dienlich, sich auch einzugestehen, dass man eine solche Abwägung hier trifft. Und sie sagen, ja, die Pandemie kann dann auch Anlass zu sein, sich eben deutlich zu machen, hier haben wir es mit einem Dilemma zu tun, das eben uns weit jenseits der Pandemie noch beschäftigen wird. Darum der Untertitel des Buches, das Abwägungsproblem der Zukunft.
Na, weit jenseits der Pandemie, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Sie dann auch an den Klimaschutz denken, ne? Das ist ja vielleicht etwas, was sozusagen jetzt uns zukünftig auch noch viel mehr beschäftigen wird als Pandemien, zumindest hoffentlich.
Genau. Und da wird etwa Bezug genommen auf den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021. Und da merken die Herausgeber schon in ihrer Einleitung an, ja, da hat das Gericht selber gesagt, es liegt ein Konflikt vor zwischen zwei Arten von Freiheit oder besser gesagt eigentlich zwei Zeitpunkten des Freiheitsgebrauchs, der Freiheit der heute Lebenden und der Freiheit der künftig Lebenden, die dann zu sehr eingeschränkt wird, wenn man die Freiheit der heutigen nicht genug einschränkt. Aber sie sagen, hinter diesem Freiheitskonflikt, wo man vielleicht noch denkt, ja, das kann man eben mit ein bisschen mehr Freiheit hier, ein bisschen weniger Freiheit da, dann noch vielleicht relativ problemlos zu einem gütlichen Ergebnis bringen. Dahinter lauert auch dieses schärfere Dilemma, der Gegensatz eben zwischen Freiheitsschutz und Lebensschutz. Denn warum werden eben drastische Klimaschutzmaßnahmen heute gefordert? Ja, auch um das Leben und Überleben eben nicht nur des Planeten, sondern natürlich auch der Menschen sicherzustellen.
Jetzt ist es ja so ein bisschen so, dass diese Abwägung mit Lebensschutz auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schon ganz lange auch auftaucht. Wir haben natürlich einmal, wenn man aktuell guckt, auch eben diesen Klimabeschluss vom Bundesverfassungsgericht, wo ja letztlich dieser Gedanke auch eine Rolle gespielt hat. Es gibt aber ja auch schon, wenn man Jahrzehnte zurückgeht, juristische Denkfiguren, die sich immer wieder damit beschäftigt haben. Ich denke so ein bisschen zum Beispiel an den früheren Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, der ja dieses sogenannte Böckenförde-Diktum entwickelt hat, dass der freiheitliche, säkularisierte Staat letztlich von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann. Auch das hat ja später dann in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch immer wieder, wenn es um solche Abwägungen geht, eine Rolle gespielt. Ja, und darauf nimmt ja nun auch Thorsten Kinggren Bezug und Rene Schlott, der das Buch ja besprochen hat, ist darauf auch eingegangen. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, und da hat die Überschrift der Rezension, ich vermute, dass das unser Kollege Peter Sturm der Redakteur für politische Bücher eben mit bewährtem Sinn eben auch für griffige Formulierungen in den Paratexten so formuliert hat, hat das sogar rausgegriffen und zugespitzt. Frage, gibt es ein neues Böckenförde-Diktum? Also gibt es jetzt ein zweites Zitat von Böckenförde, was so denkwürdig ist, dass man damit rechnen kann, dass es in der Zukunft wieder und wieder zitiert ist? Und in dem Fall ist es eine Äußerung von ihm aus einem Aufsatz aus dem Jahre 1990. Und da hat Böckenförde gewarnt davor, dass der, wenn die Schutzpflichten, Grundrechte aufgefasst als Schutzpflichten, die der Staat durchsetzen muss, sich immer weiter vordrängen gegenüber dem klassisch-liberalen Verständnis von Grundrechten als Abwehrrechten gegen den Staat, dass dann der parlamentarische Gesetzgebungsstaat abgelöst wird durch einen verfassungsgerichtlichen Jurisdiktionsstaat, in dem dann die Rechtsprechung dem Gesetzgeber Vorgaben macht und Schutzaufträge der Verfassung konkretisiert und dem Gesetzgeber sagt, das und das und das musst du jetzt aber genau tun, damit auch ja dieser Schutz gerechtfertigt und hergestellt ist.
Ja, das besteht ja, glaube ich, immer besonders dann, wenn das Bundesverfassungsgericht auch irgendwas mit der Menschenwürde verbindet, ne? Also es gibt ja auch irgendwie so eine Neigung dazu, dann oft eben die Menschenwürde auch noch mit in Urteilsbegründungen hereinzuziehen. Und die ist ja eigentlich der Abwägung entzogen. Und dann kann natürlich auch genau so ein Effekt entstehen, ne? Dass man quasi so eine Art Schutzpflicht-Absolutismus hat, sage ich jetzt einfach mal, und dann eben der Gesetzgeber deutlich weniger Freiheiten hat.
Und diese kritischen Überlegungen zur Überbeanspruchung der Menschenwürde und des Artikels 1, die werden in dem Band von dem Staatsrechtslehrer Oliver Lepsius aus Münster dann ausbuchstabiert. Er sagt, es ist schon per se eigentlich erst einmal nicht auf der Hand liegend, dass das Leben immer allen anderen Grundrechten vorzugehen hat. Denn wenn man sich den Wortlaut von Artikel 2 ansieht, kann eben von einem solchen absoluten Lebensschutz eben gar nicht die Rede sein. Und dann, um ihn trotzdem zu begründen, wird häufig, wie Sie andeuten, eben dann der Artikel 1 und die Menschenwürde herangezogen. Und man sagt, ja, also hier ist aber dann auch die Würde eben wäre berührt, wenn das Leben weggenommen oder wenn es erschwert wird und so weiter. Und Lepsius wendet sich eben insbesondere konkret dagegen, dass alle möglichen faktischen sozialen Tatbestände, die man verbinden kann mit Würde, dann auch noch teilhaben sozusagen an so einem Superschutz. Also hier ist dann eben gesagt worden, es muss doch im Sinne der Menschenwürde so sein, dass eigentlich fast alles zur Eindämmung der Krankheit getan wird, so schlimm wie auch nur man sich die Folgen dann vorstellen kann für den Schutz der Freiheitsrechte. Die müssen im Zweifel dann alle zurücktreten hinter diesem Lebensschutz, weil eben Leben unmittelbar mit Würde gekoppelt ist. Und Lepsius gibt dann aber zu bedenken, ja, dann könnte man aber auch noch vieles andere eben mit Würde koppeln und könnte etwa auch alles, was mit dem Sozialstaat in Verbindung steht, Kleidung und Ernährung und so weiter, könnte eben auch da so eine Sphäre des Unangreifbaren eben immer weiter ausdehnen, Regelungsmöglichkeiten des Staates erweitern, die de facto aber dann dazu führen, dass Bürgern ihr Freiheitsgebrauch erschwert wird.
Jetzt hängt ja der Freiheitsgebrauch der Bürger nicht nur davon ab, wie man sozusagen solche dogmatischen Figuren heranzieht, auch wenn sie natürlich sehr wichtig sind und eine zentrale Bedeutung haben. Ich hatte ehrlich gesagt in dieser ganzen Pandemiezeit auch immer so ein bisschen den Eindruck, es hängt auch so von der Gesamtatmosphäre ab, ne? Also es gab ja dann schon auch viele Juristen, die dann auch schon in einem relativ frühen Stadium der Pandemie auch angemahnt haben, naja, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass der Freiheits Gebrauch nicht zu kurz kommt. Die sind aber zumindest zu Beginn, war so mein Empfinden, nicht so richtig durchgedrungen. Und dann gab es irgendwann so eine Atmosphäre, wo das dann fast schon wieder juristischer Mainstream wurde und auch Gesamtmainstream in der Bevölkerung. Ja, wie ist das mit diesen, ich sag jetzt mal, atmosphärischen Bedingungen der Freiheit? Findet sich dazu in dem Buch auch etwas?
Ja, da ist es eben auch anregend, dass sozusagen auch die Folgen der Art und Weise, wie über Recht geredet wird, wie über den Staat geredet wird, dass das wiederum auch Rückwirkungen hat. Also diese Reflexionsebene zeichnet diesen Band ein vielleicht doch recht typisches Produkt eben des früheren Frankfurter Exzellenzclusters normative Ordnungen. Dieses Moment der Reflexion auch über das eigene Tun im Sinne von Reden und Schreiben nachzudenken, zeichnet den aus. Ein Beispiel vielleicht dafür, der Hauptaufsatz in gewissem Sinne stammt von Jürgen Habermas, der dann doch zu einer klaren Aussage so eines Primates des Lebensschutzes, jedenfalls in so einer Ausnahmesituation wie der Pandemie, kommt. Und Günter Frankenberg, der Frankfurter Öffentlichrechtler, langjährige Weggefährte und Gesprächspartner von Habermas, widerspricht ihm und im gewissen Sinne sozusagen eigentlich mit klassischen Habermas-Argumenten, nämlich im Sinne auch eines Offenhaltens und Aushaltens einer konflikthaften öffentlichen Diskussion, die als solche dann auch einen freiheitsschützenden Charakter hat. Also Frankenberg wendet sich gegen eine Tendenz zum Paternalismus im gewissen Sinne im doppelten Interesse. Einmal, weil es auch nicht schlecht, nicht gut, nicht unbedingt was Gutes in den konkreten Sachfragen ist, in der Gesundheitspolitik paternalistisch aufzutreten gegenüber den Bürgern, aber eben eine öffentliche Diskussion, die sich von vornherein schon zu kleinmütig einschränkt, hat eben auch etwas bedenklich Paternalistisches in seinen Augen.
Paternalismus ist natürlich etwas, was auch sehr, sehr unterschiedlich empfunden wird. Es gibt ja jetzt, ich sag mal, wenn man so auch in die Rechtspolitik guckt und schaut, was hat da so der Gesetzgeber in der nächsten Zeit noch auf dem Aufgabenzettel. Da gibt's ja auch immer noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was ja auch dem Gesetzgeber in einem sehr sensiblen Bereich etwas zu viel Paternalismus vorgeworfen hat, nämlich in der Regulierung der geschäftsmäßigen Möglichkeit von assistiertem Suizid. Da gab's ja eine gesetzliche Regelung, die wurde dann vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben und es gibt aktuell verschiedene Gruppenanträge auch wieder im Bundestag, die jetzt einen neuen Anlauf zu dieser Regelung annehmen. Glauben Sie, dass da der Band, weil Sie es jetzt so dargelegt haben, wie unterschiedlich man dann eben auch Paternalismus verstehen kann, dass der da eine Hilfestellung geben kann?
Ja, einmal in diesen weitergehenden allgemeinen Überlegungen, diese Paternalismuskritik wird auch von anderen Autoren dort vertreten. Umgekehrt gibt dann Rainer Forst, der Frankfurter Philosoph, zu bedenken, naja, die Schutzmaßnahmen, die der demokratische Gesetzgeber trifft, die werden ja eigentlich vom Souverän selber getroffen. Insofern handelt es sich eher um Selbstschutz als um Paternalismus im schlechten Sinne, Schutz eben gegenüber Schwächeren, die nicht für sich selbst handeln können. Es gibt aber auch einen Aufsatz, der sich eben ganz ausdrücklich mit dem Tod und der Sterbehilfeproblematik beschäftigt. Das ist im Grunde ja der klassische Fall für dieses Dilemma Freiheit gegen Leben. Und so kann man ja eigentlich auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zusammenfassen. Es darf nicht sein, dass der Staat den Einzelnen zwingt, am Leben zu bleiben und seine Autonomie, eben dem Leben auch ein Ende zu setzen, völlig negiert. Die Darmstädter Philosophin Petra Gehring tritt da in interessanter Weise, finde ich, einen Schritt zurück und nimmt die Prämissen, die Redeweisen beider Seiten dieser Sterbehilfe-Diskussion auseinander und zeigt, wie auf beiden Seiten, einem sehr weit getriebenen Lebensschutzinteresse einerseits und einem Freiheitspathos auf der anderen Seite, wie da doch bestimmte Kurzsichtigkeiten, ideologische Motive, vor allem auch ein sehr starkes Wunschdenken diese Diskussion mitprägt. Sie gibt selber dann, weil sie wie gesagt so einen Schritt da zurücktritt, gibt jetzt da keinen konkreten Ratschlag, wie ganz konkret dieses Problem gelöst werden soll. Aber das mal nachzulesen, was vielleicht doch auch die Zwischentöne, Nebenbedeutungen, das Mitschwingende angeht, wenn man eben jetzt wieder sich ans Gesetzesformulieren macht. Das könnte ich, glaube ich, da könnte ich diesen Aufsatz durchaus empfehlen. Petra Gehring selber pflegt eben auch eine sehr klare und deutliche, geradezu provokative Sprache. Dafür nur ein Beispiel. Sie sagt, dass diese Vorstellung, es ist überhaupt möglich, Sterben autonom zu organisieren, vollkommen in die eigene Hand zu nehmen und damit quasi aller Probleme des Todes ledig zu werden, dass das eigentlich ein Fetisch ist, dass das also eine ganz übersteigerte Vorstellung von eigenen Möglichkeiten und Möglichkeiten der Wunscherfüllung ist. Das ist im gewissen Sinne in dem Gesprächskontext dann dieses Bandes die bedenkenswerte Kehrseite der Kritik, die Lepsius an dieser Universalisierung und zu einfachen Rede von der überall aufzufindenden Würde übt.
Das ist dann ja in der Tat auch so, dass dann in dem Buch dann doch sehr unterschiedliche Perspektiven auch eingenommen werden. Ich weiß ja, dass der Einspruch-Podcast auch durchaus in Verfassungsgerichten den einen oder anderen Hörer hat. Insofern könnte es dann sogar sein, dass, wenn unser Büchertipp hier verfolgt wird, dann ja auch dieses Buch zur Hand genommen wird und dann vielleicht auch die eine oder andere kritische Würdigung der eigenen Rechtsprechung dann nochmal nachgelesen wird.
Wir kommen nun schon zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder auch Rückmeldungen und Themenideen für unseren Podcast hat, der kann sie gerne an die E-Mail-Adresse einspruchpodcast@faz.de schicken. Bitte senden Sie die Hörerfrage als Sprachnachricht.
Wir hatten ja heute eine Sendung mit sehr viel polarisierenden Themen. Das war am Anfang gar nicht so geplant, aber als Patrick Barners und ich dann sozusagen die Themen zusammengetragen haben, ist es einfach so gekommen. Mit Polarisierung geht es jetzt bald auch schon weiter. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so polarisierend, wie man es erwartet. Und zwar sind am Freitag, den 28. April, Reinhard Müller und ich von 15 Uhr bis 16.30 Uhr an der Technischen Hochschule in Köln zu Gast und zeichnen mal wieder einen Podcast mit Publikum auf. Und unsere Gäste sind der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach von den Grünen und Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU. Sie ist Vorsitzende des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Und das Thema der Sendung ist eben genau die Fragestellung, ob es eine Polarisierung gibt, nämlich Schwarz und Grün, Antipoden der Rechtspolitik, natürlich mit einem Fragezeichen. Wir versuchen das in den anderthalb Stunden zu klären. Wer da gerne dabei sein möchte, der sollte sich auf jeden Fall anmelden, und zwar unter iqb.de/einspruch-live. Das ist unser Partner, weil das Ganze in einem Jura-Karrieretag eingebettet ist. Da kann man sich dann anmelden, um an diesem Podcast dabei zu sein.
Wer mit Jura Karriere machen möchte, muss ein Studium erfolgreich absolvieren und im Anschluss daran ein Referendariat. Unter frankfurterallgemeine.de/referendariat finden angehende Referendare übrigens alle notwendigen Informationen zu einer Referendarstation im Justiziariat der FAZ. Eine solche Station können wir wohl guten Gewissens empfehlen, denn die Referendare können sich auch bei uns in der Einspruchredaktion einbringen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.